Und manchmal wird es einem sauer zu beten. Auch mir ist manchmal sauer. Ein Rosenkranz, der kann manchmal gar nicht aufhören. Denkt man, noch ein Gesetz, noch ein Ave Maria. Das ist es. Beten. Lasst euch nicht beirren im Gebet. Der Satan, sagt Pater Kolbe, gibt sich alle Mühe, die Seele vom Gebet abzuhalten. Seht ihr, wie ihr das Leben kennt? Er sorgt für Zerstreuungen. Er lenkt deine Gedanken ab. Unlust, Langeweile hast du und Ähnliches. Das spüren wir oft genug. Und doch sagt er, bleibe beim Gebet. Auch das Stoßgebet ist so wichtig. Wenn nur einer sagt, Jesus, Maria, Josef, ich liebe euch, rettet sie. Oder wenn einer nur sagt, Jesus. Oder wenn du, was weiß ich, du hast dir den Daumen geklemmt oder bist irgendwo hingeflogen oder sonst was. Naja, da hat man nicht immer ein Gebet auf den Lippen, da kommt was anderes. Und du sagst, und jetzt reiße ich mich und ich sage, Jesus. Da geht's sprunghaft empor. Denn das hängt zusammen mit dem anderen. Gebet, Stoßgebet, Selbstkontrolle. Gebet und Opfer. Es geht nicht ohne Opfer. Wisst ihr, ich habe zuerst gedacht, als ich das Leben von dem Pater Kolbe durchstudierte, dachte ich, na, also Mutter Gottes, du gehst ja mit deinen Leuten nicht gerade sehr zimperlich um. Willst du diese weiße Krone und willst du diese rote Krone des Martyriums? Und da ahnte er ja noch nicht, Gott sah schon Auschwitz, Gott sah schon die SS. Pater Kolbe war damals noch russisch, ahnte es nicht. Willst du die rote Krone? Meine Lieben, dass es mit unserer Jugend und unseren Kindern heute weithin so aussieht, dass sie vor allem sich oft weder an einen geliebten Menschen in der Ehe binden wollen, noch an Christus in der Kirche, hängt damit zusammen, weil viele unserer Mütter, vielleicht auch hier, sie ohne jedes Opfer erziehen, ihnen alles Schwere vom Hals halten. Sie fordern kein Opfer, keinen Verzicht. Ich sehe heute noch meine alte Mutter, wie gerne habe ich genascht. Was habe ich so gerne, Schokolade und Bonbon gegessen. Und sie hat gesagt, wenn du nicht opfern kannst, wirst du nie ein richtiger Mensch. Seht ihr, wenn eine Frau neugierig ist und jetzt geht jemand über die Straße und sie denkt, Jesus, aus Liebe zu dir, versage ich mir diesen neugierigen Blick. Hat sie schon ein Opfer. Und beim zweiten Mal geht es leichter. Und beim dritten noch leichter. Heilig ist die Kunst der kleinen Schritte. Der kleinen Schritte. Wie du beim Sprung im Grunde genommen die Latte immer ein wenig höher legst. Anders gibt es keinen Fortschritt. Weder im Sport noch im inneren Leben des Menschen. Und wenn wir dies tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Pater Kolbe hat als Lieblingswort gesagt, immer wieder, es gibt keine größere Liebe, als das Leben hinzugeben für die Freunde. Ja, meine Lieben, das könnte ich nicht beten. Da bin ich ganz ehrlich. Da gehört viel dazu. Ich war mal in Russland in so einer Hand, da gehört schon was dazu. Aber Maria hat ihm gesagt, ich führe dich einen Weg und immer erflehe ich dir die Gnade. Beides gehört zusammen. Und so, wir sind wohl nicht diesen Weg berufen, den ein seliger Pater Kolbe gegangen ist. Es ist der Weg der Einsamen, ein heroischer Weg. Aber wir müssen etwas tiefer auf dem hohen Gebirge, über dem Gott thront, diesen niederen Weg zu gehen versuchen mit der Gnade Gottes. Und darum wollen wir in diesem heiligen Opfer beten. Zu diesem seligen Pater Maximilian Kolbe, dessen innere Lauterkeit die Kirche durch einen Papst gekrönt hat. Da findet ihr in den Worten Pauls VI. Nichts von all dem Geschwätz, was heute so viele Herzen und Gehirne sogar in Klöstern verwirrt und verunsichert. Hier habt ihr die klare Linie des Evangeliums. Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und der folge mir nach. Und so können wir wohl beten mit Pater Kolbe: Herr, gib mir kein zu schweres Kreuz. Du kennst mich, ich bin schwach. Aber hilf mir bei dem Kreuz, das du in deiner Vorsehung von Ewigkeit her ausgewählt hast, für dich, für mich, dass ich dieses Kreuz auf mich nehme, dass ich es dir nachtrage und dass ich in einer großen Stunde dir noch dafür danke. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir haben heute Morgen das Leben des seligen Pater Maximilian Kolbe betrachtet. Wenn wir auf Pater Maximilian zurückschauen, dieser kleine Kaufmannssohn aus den kleinen Verhältnissen des polnischen Industriegebietes, dann kommt einem die Frage an: Wie konnte ein Mann in einem relativ kurzen Leben solch ein Apostolat erfüllen? Und wir versuchten, seinen Weg nachzuzeichnen. Und das, was wir nicht so rasch vergessen sollen, das ist: Pater Kolbe hatte ein Ziel. Ein Ziel für sich selbst und ein Ziel für die Menschen. Das Ziel für sich selbst ist: Ich will heilig werden. Und da hat er nicht daran herumgerüttelt, wie das heute oft geschieht, wo Christsein hinterfragt wird und wie all dieses im Grunde unsinnige Zeug heißt. Er hat sich an das gehalten, was ihm sein Gott geoffenbart hat. Ich bin heilig und heilig sollt ihr sein. Und er hat sich gehalten an das Wort seines Erlösers: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und die Kirche kann aus dem heutigen Debakel nur herauskommen, wenn sie klar sich zu den Worten Gottes stellt, wenn sie den Menschen nicht die Wege auspolstert und ihnen etwas vorlügt, was nur enden kann in einer Katastrophe für den Einzelnen, sondern wenn sie ihnen klar sagt, was Jesus gesagt hat: Wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wo ich bin, wird auch mein Jünger sein. Nur wenn wir mit diesem ewigen Wischiwaschi aufhören, zurückkehren zur Klarheit des Evangeliums, können wir aus dem Dunkel heraus. Ich stand vor kurzem in Münster in Westfalen vor dem Denkmal des großen westfälischen Bischofs Kardinal von Galen. Ein großartiges Denkmal, ganz in Bronze. Es stellt ihn dar, wie er war, den breitschultrigen westfälischen Edelmann. Und es steht auf dem Denkmal das Wort aus einer seiner letzten Predigten: Nur die Rückkehr zu den 10 Geboten Gottes in aller Klarheit und Deutlichkeit wird uns zu retten vermögen. Man sieht, wie die Linien bei den Heiligen dieser Tage immer wieder auf dasselbe Ziel hinauskommen. Das Ziel, das Pater Kolbe für die Menschen hatte, war: Er wollte sie erobern für das unbefleckte Herz Mariens, für die Immaculata. Das war seine Idee. Und man kann nicht einmal annähernd bestimmen, wie oft er wohl gebetet hat am Tage und in den vielen schlaflosen Nächten: O Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Und es ist spürbar, dass die Gottesmutter seine Weihe, seine Treue ernst genommen hat. Da gibt es die kleinen Beispiele. Als er in Rom war, sollte ihm ein Daumen amputiert werden. Die Ärzte sahen keine Rettung. Er nahm Lürdwasser und der Daumen war zur Verblüffung der Ärzte in einem Augenblick geheilt. Auch sonst trat die Königin in seinem Leben aus dem Dunkel des Glaubens in das Schauen und bestärkte ihn. So gewann er diese innere Sicherheit, die ihm zu eigen war, von der ich heute Morgen sagte, man findet bei ihm eigentlich nie ein Wort des Glaubenszweifels oder des Glaubensdunkels. Er ging mit einer unbedingten Sicherheit den Weg eines gläubigen Menschen. Und das kommt aus seiner tiefen Marienliebe. Wenn er die Immaculata verehrt, dann verehrt er den Menschen, der ohne jeden Staub der Sünde ist. Da gibt es keinen Fehler, da gibt es keinen Fall. Da gibt es diese wunderbare Reinheit und Schönheit, die dem dreifaltigen Gott gefällt. Ihr hat er sich verbündet. Und indem er sich an Maria anschloss, in einer Treue, die einem irgendwie auch heute noch erschüttern muss, gewann er die Festigkeit der großen Glaubenden, der Gottesmutter. Nur so kann man sein Leben und sein Sterben begreifen. Wir haben heute Morgen miteinander betrachtet, dass er aus dem Boden stampfte, in Rom, die Militia Immaculatae Mariae, die Miliz, den Heerbann der Unbefleckten, dass er mit 5 gleichgesinnten Priestern begann. Und als er starb, waren es eine 750.000, die dazugehörten. Er begann mit der Zeitschrift der Ritter der Unbefleckten. Aus den 5.000 der ersten Auflage wurden 1.000.000, als er in das KZ gebracht wurde. Und schließlich hat er, und das war sein drittes großes Werk, diese Stätte Mariens begründet. Niepokalano, die Stadt Mariens, in der Nähe von Warschau. Und als seine Mitbrüder sogar ihn für verrückt erklärten, als er in dem Volkreich Nagasaki, wir meinen ja manchmal, unsere Großstädte wären eng. Wir haben keine Ahnung, wenn man nach Japan kommt, sieht man erst, was Menschen sind. Und da einen Quadratmeter Boden, das ist schwer. Und so bekam er nur einen Berghang, wo im Grunde genommen kaum etwas wuchs, was öde war, wo große Erdverschiebungen vorgenommen werden mussten. Aber er nahm ihn. Und als Nagasaki innerhalb weniger Augenblicke im Feuer des Atomblitzes unterging und über 100.000 Menschen starben, da blieb seine Marienstadt unversehrt und kein einziger kam zu Tode. So hat jeder seinen Weg und man kann in seinem Leben auch diese Führung, diese Handschrift Mariens verstehen, von der er immer wieder gesagt hat, lasst euch von Maria führen wie Kinder. Da muss man selbst demütiger werden. Die Demut muss ebenso zurück in die Kirche wie der Gehorsam. Sehr schrecklich, welch ein Hochmut und welch ein Stolz heute auch innerhalb der Kirche seinen Triumph auf der Gasse feiert. Mit Stolz und Hochmut werden wir keine Kirche weiterbringen, aber mit der Demut der demütigen Magd. Er hatte das erkannt und erlebte es. Und darum streckte ihm Maria die Hand entgegen, in wunderbarer Weise. Sie hat ihn aber nicht bewahrt vor dem Gang, der nun auf ihn zukam, der Kreuzweg, der endet auf Golgotha. Ganz im Gegenteil, wir hörten, dass er als 11-jähriger Bub der Madonna sagte, als sie ihm die weiße Krone der Keuschheit und die rote Krone des Martyriums entgegenhielt, ich wähle beide. Die Krone der Keuschheit hatte er bewahrt. Er war ängstlich sogar, wie seine Mitbrüder bezeugen. Auch das halte ich für sehr wichtig. Selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und manch einer, muss man heute sagen, würden sie nicht so in der Kloake herumgehen, dann würden sie auch nicht diese Glaubenszweifel haben. Selig die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Das hat mir vorhin jemand gesagt, ja, Sie sagen, wie es ist. Natürlich sage ich, wie es ist. Ich sage es, wie es im Evangelium steht. Nicht ein Herr Küng und nicht ein Herr Haag sind unsere Lehre, sondern das Evangelium Jesu Christi und das, was der Papst kündet. Das ist doch ganz eindeutig für einen Katholiken. Er hatte Klarheit in seinem Ziel, er hatte Klarheit in den Mitteln. Und er ließ sich nicht entmutigen. Er stieg immer wieder auf. Und so konnte er sein großes Werk schaffen. Man glaubt es ja nicht in Japan. Er hatte nicht einmal ein Fahrrad. Und er musste einige Kilometer laufen. Er war der Tuberkulose krank. Seht ihr, wie Maria, ich denke, dass manchmal bei diesem jetzigen Papst, wie hält das ein Mensch physisch aus? Wie hält er das physisch aus? Auch ein Papst wie er, halten Sie es doch mal aus. Tausende von Menschen jeden Tag. Und die Geschäfte einer Weltkirche, Entscheidungen von ungeheurer Tragweite. Wie hält das denn ein Mensch aus? Wie hielt er es denn aus? Weil er niederkniete vor dem Altar und vor der Madonna. Und da, das war die Quelle seiner Kraft. Und so ging er in Japan seine Wege. Sie waren 6 Wochen dort. Er konnte nicht Japanisch, die Franziskaner konnten nicht Japanisch. Und nach 6 Wochen kommt die Zeitschrift der Ritter Mariens in Japanisch heraus, in einer Auflage von 10.000 Stück. Hätten wir etwas davon hier bei uns, dann würde es anders aussehen. Von dem Heldenmut, von dem apostolischen Eifer dieses einen Priesters, der sich ganz hingegeben hat zu dem Ja, das er einmal sprach. Und heute wissen wir, japanische Gelehrte, ja sogar japanische Bonzen aus den Heidentempeln, waren so angezogen, dass sie, es ist ja kaum zu glauben, eine marianische Zeitschrift vom italienischen und lateinischen, polnisch verstand ja dort kein Mensch, übersetzten ins Japanische. Sie werden größere Wunder wirken als ich. Und diese Zeichen werden ihnen folgen. Und darum ist es so wichtig, dass wir wieder die Heiligen betrachten. Heilige Menschen dieser Zeit, dass wir uns an ihnen aufrichten, dass wir uns an ihnen ein Vorbild nehmen, dass wir uns in ihnen ein Leitbild suchen und dass wir sie dann auch gezielt verehren und sagen, hilf mir doch, dass ich ein ganz klein wenig werde, wie du in einer Zeit, die nach Menschen und Christen schreit und die weithin ohne Antwort bleibt. Kurz vor Beginn des unseligen Krieges, des Zweiten Weltkrieges, wird er in die Heimat zurückgerufen. Zufall. Wäre er in Japan geblieben? Aber das war alles in seinem Lebensweg. Er sollte zurück. Er kommt nach Polen zurück, er geht in seine Marienstadt. Über 600 Mönche leben dort. Und kurz vor Kriegsbeginn sagt er, arbeiten und sterben. Arbeiten und sterben. Aber nicht des alltäglichen Todes, nein, ritterlich das eigene Blut bis zum letzten Tropfen zu vergießen, um die Eroberung der Welt für die Unbefleckte voranzutreiben. Das wünsche ich mir. Und er sagt dazu, ich habe alle Wohltaten wieder aufleben lassen, die Maria mir erwiesen hat. Ich kenne etwas, das sie gegen menschliche Vernunft von mir verlangt. Dieses Etwas war der Tod des Märtyrers. Es soll die Wirklichkeit werden. Es sind im Grunde genommen Stationen eines Kreuzwegs. Ihr könnt die Kreuzwegstationen Christi nachgehen. Ihr werdet die Stationen bei Pater Kolbe wiederfinden, wie bei so vielen Großen der Kirche. Wo man immer wieder merkt, wie die Passion des Herrn etwas Exemplarisches hat, für alle Zeiten, bis er wiederkommt. Der 19. September 1939, die Älteren erinnern sich noch, den Blitzfeldzug gegen Polen. Wie tüchtig. In wenigen Tagen wurde dieses Volk zusammengewalzt. Aber es war ja nicht wie im Westen. Die Polen waren ja Untermenschen. Wir hatten ja eine Einteilung. Erst kommt die nordische Rasse, die Deutschen, dazu gehören wir. Dann kommen die anderen. Auf der untersten Stufe sind die Juden, auf der zweituntersten die Russen und dabei die Polen. Damit ist alles gesagt, was sich über dieses arme Volk nun hereinwälzte. 19. September 1939, 19 Tage nach Kriegsbeginn. Das dumpfe Grollen der Geschütze am Horizont ist verstummt. Jeder, der im Krieg war, weiß, wie es ist, wenn nach einem schweren Feuerüberfall auf einmal diese merkwürdige Stille eintritt und das Grauen in der Luft liegt. So war es auch dort, in Neopolakanow. Deutsche Soldaten tauchen auf. Und nun kommen andere Worte und andere Klänge in die Stadt Mariens. Wie ein Peitschenknall ertönt zum ersten Mal das deutsche Kommando alle heraustreten. Nun stehen sie sich gegenüber. Die Söhne des heiligen Franz von Assisi ohne Waffen und ohne Wehr. Und hier die Sieger. Mit den Stiefeln glänzend, mit den Auszeichnungen, stolz. Ein Blitzkrieg liegt hinter ihnen. Meine Lieben, wir müssen als Deutsche auch diese ernsten Wahrheiten aushalten. Die anderen mussten sie bis zum Martyrium durchleiden. Wir brauchen sie nur zu hören. Aber es kann keine Genesung eines Volkes geben, wenn man nicht ganz klar sieht, was alles in einem solchen Namen wie im deutschen Namen an anderen Menschen geschehen ist. Nun stehen sie gegenüber. Zwei bleiben hier, war ja alles schon vorbereitet. Die Marienstadt wird Lazarett, also bleibt der Krankenbruder hier. Und dann rufen einige der Ordensleute, als der Offizier sagt, der Zweite, Pater Maximilian. Pater Maximilian schüttelt den Kopf und sagt einem seiner Mitbrüder, bleib du hier, mein Kind. Und Jesus sprach im Garten Gethsemane, wenn ihr mich sucht, dann lasset diese gehen. Und Pater Maximilian folgt. Es gibt Bilder, schreckliche Bilder, wo die deutsche Soldateska diese polnischen Franziskaner eskortiert. Schreckliche Bilder. Es würde sich lohnen, wenn man sie einmal in Stille betrachten würde. Und einer in der Reihe ist der Pater. Nun kann er nicht mehr gehen. Er geht am Stock. Er hat ja Tuberkulose. Er schläft nachts nicht mehr, ist ein kranker Mensch. Aber er geht mit. Es geht ins Lager. September, Oktober, es wird ein kalter Winter, es fällt Schnee, wenige Tage später. Sie sind natürlich nicht einmal in Baracken, sie sind in Zelten. Nachts sind sie mit Schnee zugeweht. Die Heiligen gehen in die Hölle. Denn was alle sagen, die in solchen Lagern waren, was wir nie vergessen sollten. Das Schreckliche war, dass Heilige und Verbrecher, Gut und Böse, in einem Raum beisammen sind. Das war die schlimmste Tortur. Die einen beten und die anderen schreien ihren Hass gegen Gott und die Menschheit in schrecklichen Flüchen hinaus. Sie prügeln und sie stehlen sich noch diese Brotkruste, die sie haben. Nur wer einmal gehungert hat, barbarisch, der weiß, was das heißt. Ein anderer weiß das gar nicht. Der hört das und es verflackert. Man muss selbst einmal wissen, was eine Kruste Brot ist bei solchem Hunger. Nun, Pater Kolbe, wir wissen von Zeugnissen, er erschien wie ein Traum in diesem Lager. Er spricht zu den Einzelnen, er behält die Ruhe. Vielleicht ist dies das größte Geschenk der Mutter Gottes, dass sie ihm das Leiden nicht erspart hat. Aber sie schenkt ihm die innere Ruhe, die ansteckend wirkt. Er verteilt die wundertätigen Medaillen. Er gibt sie jedem, den er sieht und spricht mit ihm, sogar seinen späteren Mördern. Und täglich hält er in diesem Inferno eine religiöse Ansprache. Und selbst diese Verbrecher, die mit eingesperrt sind, beugen sich der inneren Größe dieses Mannes. Und dann kommt, wie das hier oft ging im Krieg und überhaupt in Diktaturen, plötzlich wird er wieder entlassen. Er kommt in die Marienstadt zurück. Und nun gibt er noch einmal zum letzten Mal den Ritter Mariens heraus. Man greift sich heute noch an den Kopf, wie das möglich ist. Irgendwo hat in der deutschen Maschinerie etwas nicht geklappt. Aber nun kommt dieser Ritter Mariens in die Hände der geheimen Staatspolizei, des Generalgouvernements, wie damals Polen genannt wurde. Und dann kommt wiederum ein zweiter Tag, der 17. Februar 1941. Nun kommen zwei schwarze Autos. Diesmal kommen keine Soldaten der regulären Armee, sondern es kommen Männer, die auf ihren schwarzen Uniformen den Totenkopf tragen. Sie kommen in die Klosterstadt und das Erste ist, wo ist Maximilian Kolbe? Es geht durch das Haustelefon. Pater Kolbe steht vor Ihnen. Sind Sie Maximilian Kolbe? Ja, der bin ich. Folgen Sie. 20 Franziskaner meldeten sich für Pater Kolbe. Aber die wollten Sie ja nicht. Sie wollten diesen Priester, diesen Pater Maximilian Kolbe, von dem Sie spürten, dass er eine Macht ausübte, eine Macht über die Herzen. Und so kommt er in das Gefängnis Napaviak. Ein schreckliches Gefängnis. Man kann das kaum schildern. Wenn man das heute noch nach Jahren liest, man kann es nicht begreifen. Die Angst steht auf den Gesichtern, denn täglich hören sie im Gefängnishof die Massenexekutionen, die Nacht für Nacht stattfinden. Viele der Häftlinge kommen zurück, zu einer blutigen Masse zusammengehauen von der Gestapo. Darin ist Pater Kolbe. Und eines Tages kommt solch ein SS-Scherge in die Zelle. Da sieht er doch tatsächlich noch einen Mann im schwarzen Habit eines Ordenspriesters. Und wie rasend steht er vor dem Priester und bringt sein Gesicht vor das Pater Kolbes und sagt zu ihm: Du Pfaffe, glaubst du an Christus? Rede, rede! Und Pater Kolbe antwortet: Ich glaube. Ein fürchterlicher Schlag. Blut strömt über sein Gesicht. Glaubst du noch? Ich glaube. Dann ist es schon tierisch, wie dieser Scherge über ihn herstürzt. Er schlägt ihn mit Fäusten zu Boden. Er tritt den am Boden liegenden. Und dann, plötzlich, wie ein Wahnsinniger, schreit er noch einmal: Glaubst du? Und der Zusammengeschlagene sagt, während Blut über sein Antlitz rennt: Ja, ich glaube. Dann eilt dieser Folterknecht wie ein Wahnsinniger aus dem Raum. Die Mitgefangenen, die doch nicht jeden Rest verloren hatten von der Würde des Menschlichen, spüren auf einmal, wen sie unter sich haben. Und nun würden sie sich alle auf diesen Unmenschen stürzen, und wenn es ihr eigener Tod wäre. Und da kommt die Größe: Beruhigen Sie sich doch, sagt Pater Kolbe. Alles ist für die Immaculata. Und lassen Sie ihn. Wer denkt nicht an das Wort Vater, verzeih ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Am 28. Mai wird Pater Kolbe verlegt nach Auschwitz. Wenn im nächsten Monat der Papst dort die Heilige Messe feiert, werden wir die Häupter senken. Millionen Menschen wurden dort nach mathematischer Genauigkeit. Es ist einfach grauenhaft, mit einer Kartei, die bis ins Kleinste stimmte, wo die Brillen, die Gebisse, die Haare, alle festgehalten waren. Eine Massenvernichtung, wie sie in dieser Genauigkeit, in diesem Bürokratismus, in der Weltgeschichte bisher ohne Beispiel ist. Dass der Kommunismus jeden Tag Blutopfer fordert, das kann nur ein törichter Mensch leugnen, der sich selbst etwas vormacht, damit er ruhiger schläft. Aber was dort angerichtet wurde, das war schon schrecklich. Der Kampf um ein Stück Brot. Und dann gehst du ja im Konzentrationslager alles im Laufschritt. Ob du Brot holst, ob du arbeitest, ob du was, alles geht im Laufschritt. Damit der Mensch, der ja nun so eine zebragestreifte Uniform trägt, den man mit schartigen, stumpfen Rasierapparaten geschoren hat, dass sie manchmal zurückkamen, vollständig wund am Körper. Und dazwischen die Wächter, die SS, die Kapos, die Blockältesten, die Häftlinge, die noch ihre Schergen übertrafen, damit sie selbst verschont blieben. Also schlugen sie noch schlimmer darauf. Das ist das Inferno, das hier Millionen Menschen bereitet wurde. Wer hier eintritt, lass alle Hoffnung fahren. Dieses Wort Dantes über der Hölle konnte man über Auschwitz schreiben. Und da gibt es diesen Priester, der ruhig bleibt. Er hat Fieber, er atmet schwer, er ist ein kranker Mann. Aber trotzdem hat er auch seinen besonderen Henker gefunden. Wie ja vielleicht das gar nicht so schlecht ist, wenn man für einen Menschen gezielt in seinem Leben immer wieder betet. Vielleicht hast du seine Seele in der Hand vor Gott, wenn du für einen Bestimmten immer wieder betest. Dieser Unmensch sagt ihm am ersten Tag, dich mache ich fertig. Diesen Eid, den hat er geholt. Der Priester muss schwere Lasten schleppen im Laufschritt. Und als er eines Tages zusammensinkt, erhält er 50 Stockschläge. Mit den Füßen wird er in eine Pfütze getreten. Wir müssen in diesem milchweichen Christentum der heutigen Zeit einmal die Opfer sehen, die auch für uns von lebendigen Menschen gebracht wurden. Und die haben Schmerzen genauso gefühlt wie wir alle. Aber sie taten es um des Herrn willen. Nun kommt er in das Lazarett. Ein Lazarett, was heißt ein Lazarett? Drei Pritschen übereinander, das Stroh verfault und stinkend. Jeder will auf den obersten Platz, weil oben wenigstens ein bisschen Luft ist. Pater Kolbe wird von Kameraden, es ist merkwürdig, wie er selbst dort gewirkt hat, wie das Gute ansteckend wirkt, selbst in einem solchen Untermenschentum. Sie wollen ihn nach oben schaffen. Nein, sagte er, lasst einen anderen oben. Ich schaffe es schon hier unten und er bleibt unten. Und als sie eines Tages für ihn Brot und Suppe organisieren, wie man das nannte, und ihm bringen, dann nimmt er das Brot und die Suppe und gibt es einem Mann, der entsetzlich neben ihm schreit vor Hunger. Ach, sagt ihr Kamerad, nimm es und denk daran, alles Leiden wird enden. Der Weg zur Herrlichkeit ist ein Kreuzweg, aber die unbefleckte ist immer mit uns. Sie wird uns immer helfen. Man muss sich ihr nur in die Hand geben wie ein Kind. Dieses Wort ist überliefert aus Auschwitz von Pater Maximilian Kolbe. Und so behält er die Ruhe. Und die letzte Predigt, die durch Häftlinge herausgesickert ist, ist eine Predigt über die unbefleckte Empfängnis und ihre Beziehung zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Man kann nur den Kopf schütteln, wenn man heute nach so vielen Jahren diese großartige, theologisch schwere Predigt liest. Und man fragt sich, wenn man die Bilder vor sich hat, wie war es möglich, dass ein Mann diese Seelenstärke aufbrachte, eine solche Predigt zu halten. So war er vorbereitet, als der Julitag 1941 kommt, an dem ein Häftling aus dem Block 14 geflohen ist. Auch Pater Kolbe gehört zum Block 14. Alle Häftlinge müssen antreten. Nun stehen sie in tödlicher Angst. Der Kommandant lässt mit Bluthunden die Gegend absuchen. Der Flüchtling wird nicht gefunden. Das Lager weiß, was nun bevorsteht. Lagerführer Fritsch, er war die rechte Hand des berüchtigten Lagerkommandanten Höss, dieses fürchterlichen Untermenschen, hat angekündigt, für jeden Flüchtling sterben 20 Häftlinge im Hungerbunker. Nun kommt er langsam, die Macht. Da stehen sie, ausgehungert, Skelette, in ihren gestreiften Anzügen, kahl geschoren, mit Nummern versehen. Und da kommen die Herren der Schöpfung in ihren Uniformen, mit ihrem stolzen Getue. Und nun sagt er, gut, der Flüchtling ist nicht gefunden. Ich habe versprochen 20 für einen. Heute sind es nur 10. Er ist großzügig. Und nun kommt, dazu reicht ja die Fantasie eines Dichters nicht. Das muss man sich mal selbst vorstellen, man will in der Reihe mitstehen. Nun geht er vorbei und er durchbohrt jeden mit seinen Blicken. Dann sagt er, du, 10. Das ist das Todesurteil. Er hat die 10 ausgelesen. Da schreit einer von den zehn: Meine Frau, meine Kinder. Und in diesem Augenblick geschieht etwas, was es einfach nicht gibt. Das darf es dir nicht geben. Es war unter schwerster Strafe verboten, dass ein Häftling nur einen halben Meter vor dir Front ging. Denn die Helden hatten ja Angst. Große Angst. Nun tritt ein Häftling vor die Reihe. Das waren ja Tausende von Häftlingen, die im Block angetreten waren. Alle starrt auf diesen einen Mann. Er tritt vor. Und nun spricht er zu dem Kommandanten. Dieser greift sofort nach der Pistole. Dann hat er Angst. Und dann kommt das Typische. Was will dieses polnische Schwein? Pater Kolbe, der Deutsch sprach, er sprach Deutsch. Sein letzter Brief ist in Deutsch geschrieben, weil nur so die Möglichkeit bestand, dass er überhaupt aus Auschwitz herauskam. Der letzte Brief an seine Mutter, die noch lebte, war in deutscher Sprache. Auch das sollte man sich gut merken. In deutscher Sprache sagt er ruhig: Ich bitte darum, dass Sie mir erlauben, für einen der Verurteilten in den Tod zu gehen. Bist du wahnsinnig geworden, du Idiot? Schreit ihn der Kommandant an. Was willst du? Dass Sie mir erlauben, für einen der Männer in den Tod zu gehen. Der Kommandant schweigt. Er schaut dem Priester nicht in die Augen. Die SS schrien immer an: Schauen Sie zu Boden. Jesus vor Pilatus: Schauen Sie zu Boden. Der Kommandant schaut ihn nicht an. Er schaut an ihm vorbei. Ein Augenblick ist Totenstille. Dann geht der Kommandant unerwartet vom Du, die waren ja alle Du, auf das Sie über. Wer sind Sie? Ich bin katholischer Priester. Für wen wollen Sie sterben? Für diesen. Pater Kolbe zeigt auf den Familienvater Gajomnicek. Warum? Ich bin allein, der Mann ist jung und hat eine Familie. Fritz gibt mit einer Handbewegung sein Einverständnis, dreht sich auf der Stelle um und geht. Pater Kolbe wendet sich nur einmal seinem Block zu. Er winkt ihnen und dann kommt er mit den zehn anderen in den Hungerbunker. Bevor sie in den Hungerbunker kamen, wurden sie nachts ausgezogen. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Alles kommt wieder. Die ganze Passion. Dann gibt es nichts zu trinken. Mich dürstet. Das gab es nicht einmal Essig. Er kommt in den Hungerbunker. Und nun geschieht etwas, was die SS noch nie gehört hat. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Man verhungert langsam, bekommt nichts mehr zu essen und zu trinken. Und draußen springen Menschen vorbei. Aber morgens mussten sie Gymnastik machen unter Aufsicht. Nun, was geschieht im Hungerbunker? Diesmal ist es unglaublich, aber wahr. Statt der Schreie, statt dem tierischen Heulen, statt dem Fluchen, tönen fromme Lieder und Gebete aus dem Hungerbunker von Auschwitz. Die Macht eines heiligen Menschen hat Menschen, von dem wir keinem einzigen verübeln könnten, wenn er jetzt alle Nerven verlieren würde. Die Macht eines einzigen Menschen hat diese Todgeweihten befähigt, dass sie ruhig wurden, dass sie mit ihm beteten und sangen. Ein SS-Mann wird später aussagen: Dieser Pfaffe war ein anständiger Mensch. So einen hatten wir noch nie hier gehabt. Wahrlich, dieser Mann war Gottes Sohn. Am Vorabend des Festes Maria Himmelfahrt kommen die SS-Leute. Sie sind tot, einer lebt, Pater Kolbe. Der Himmel macht es ja nicht einfach mit seinen Leuten. Er war ja schwer krank, aber er blieb als letzter übrig. Pater Kolbe lebte noch. Eine Spritze mit Carbolsäure beendet das Leben des Märtyrers. Als draußen in der Weltkirche die Kirche schon singt, am 14. August, Signum Magnum apparuit in Coelo. Und siehe, ein großes Zeichen erschien am Himmel. Die Frau in die Sonne gekleidet, die Sterne um ihr Haupt, den Mond zu ihren Füßen. Unter diesen Melodien ging Pater Maximilian Kolbe, der Ritter der Immaculata, zu seinem Gott und zu seiner Herrin. Und meine Lieben, drei Dinge möchte ich, dass wir sie mitnehmen. Das erste wäre, es ist ein Pole, das verachtete Volk. Ich höre noch in meiner Kindheit, da fing es ja schon an, der Polak, Dreckpole, polnisches Schwein. Warum? Dass jeder von uns aus dem Opfer dieses großartigen Priesters lernt, dass er sich eher auf die Lippen beißt, als einen Menschen wegen seines Volkstums, seiner Religion, seiner Hautfarbe irgendwie zu verachten. Zweitens, Pater Kolbe hatte vor sich ein Europa. Er liebte es. Ich nehme an, dass er auch seinen deutschen Henkern verziehen hat. Es kann ja nicht anders sein. Er kannte keinen Hass, zu keiner Stunde. Vielleicht war eines seiner letzten Gebete für dieses Deutschland, das ihm und den Seinen so Schreckliches angetan hat. Er hatte die Vision eines christlichen Europa. Lasst uns beten um ein christliches Europa. Und lasst uns nicht so schrecklich bequem sein und alles den anderen überlassen, denn die anderen schlafen nie, worauf ihr euch verlassen könnt. Und das Dritte ist, im nächsten Monat geht der Papst aus einem fernen Land, wie er selber sagte, als Papst in der Heimat. Etwas Unglaubliches. Ein Papst, das Oberhaupt der katholischen Kirche, geht in ein kommunistisches Land. Wenn du das vor 20 Jahren jemand erzählt hättest, er hätte gesagt, sie sind verrückt. Beten wir für diesen Papst. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, bringt es viele Frucht. Wenn wir einmal im Himmel sind, was wir uns allen wünschen, ich wünsche euch das allen und ihr wünscht es mir, wir wünschen es uns allen. Wenn wir einmal im Himmel sind, werden wir vielleicht erfahren, dass das Weizenkorn Maximilian Kolbe, das im Hungerbunker zu Auschwitz zugrunde ging und starb, aufging in wunderbarer Frucht, dass nämlich aus seinem Volk der erste polnische Papst erstand. Denn das Blut der Märtyrer ist der Same nicht nur für neue Christen, sondern der Same für jedes echte christliche Leben. Und so wollen wir diesen Papst, der ein großartiger Mann ist, der die Lehre Christi klar in den Raum stellt und der gleichzeitig versteht, die Menschen zu gewinnen, die Jungen und die Alten. Wir wollen ihn mit unseren Gebeten tragen, dass er in dieser Zeit tun kann, was Pater Kolbe tat, als großer Marienverehrer, Pater Maximilian Kolbe und Johannes Paul II., beide Verehrer Mariens, das M unter dem Kreuz, dass er vermag, was von Johannes gesagt wird, er kam, um Zeugnis zu geben für das Licht. Amen.